بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Wir beginnen inshallah ta'ala mit dem Namen Allahs, mit dem dritten Unterricht im Seminar über den Glauben an die Engel. Und wir waren stehen geblieben auf der Seite 40, Kapitel 4.2, im großen Kapitel im Koran und Sunna namentlich erwähnte Engel. Und wir haben über Jibril alayhi salatu wassalam gesprochen. Und jetzt kommt der zweite Engel, und zwar Israfil. Israfil alayhi salam hat sich verbreitet bei vielen Menschen, dass er derjenige ist, der am Tag der Auferstehung ins Horn blasen wird. Und Israfil wird auch erwähnt in zahlreichen Hadithen über den Propheten sallallahu alayhi wasallam, wie zum Beispiel in den folgenden von Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf. Er sagte, ich fragte Aisha radiallahu anha, womit der Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam sein Gebet eröffnete, wenn er nachts beten wollte. Also ein Istiftah-Dua nennt man das. Und er sagte alaihi salatu wasallam, im Arabischen sehen können hier, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard und so weiter. Das heißt, er sprach dieses Bittgebet, indem er den Herrn von Jibril, Mikail und Israfil wörtlich erwähnte. Ebenso wird authentisch überliefert, dass Israfil a.s. beim Kampf in Badr dabei gewesen ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Ali ibn Abi Talib und zu Abu Bakr am Tag der Schlacht von Badr, das war im zweiten Jahr nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu Abu Bakr und Ali, مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل. Entschuldigung. ومع الآخر ميكائيل. Das heißt, mit dem einen von euch ist Gabriel, mit dem anderen Michael. Und dann sagt er, وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يقف في الصف. Und Israfil ist ein gewaltiger Engel, der auch beim Kampf anwesend ist. Oder, er sagt, der in der Reihe steht. Das heißt also, dieser Name ist gesichert überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Darüber, dass er aber ins Horn blasen wird, gibt es Überlieferungen, die unauthentisch sind. Wie zum Beispiel der folgende: Inna Allah lamma khalaqa as-samawati wal arda khalaqa as-sur fa'a'tahu Israfil fahuwa wadi'uhu 'ala fihi shakhisan basarahu ila al-'arsh yantadhiru mata yu'mar. Wahrlich, nachdem Allah die Himmel und die Erde erschaffen hat, erschuf er das Horn und gab es Israfil. Er hat es an seinen Mund gelegt. Das heißt, Israfil hat das Horn an seinen Mund gelegt, seinen Blick gen Thron, in Richtung Thron gerichtet und wartet ab, bis ihm der Befehl erteilt wird. Noch einmal, dass es Israfil gibt, ist zweifellos der Fall. Dass es einen Engel gibt, der ins Horn blasen wird, ist zweifellos der Fall. Dass derjenige Engel, der ins Horn blasen wird, seinen Mund schon angelegt hat und nur darauf wartet, bis Allah Azza wa Jalla ihm den Befehl gibt, ist zweifellos der Fall. Die Frage ist nur, ist das derselbe? Ist das Israfil oder heißt er anders? Darüber kennen wir, zumindest nach meinen Recherchen, keinen authentischen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist so viel zu Israfil. Da kommen wir zu Malik. Malik ist der Wächter der Hölle. Allah tabaraka ta'ala erwähnt ihn namentlich im Koran, وَنَادَوْ يَا مَالِكِ. Und die Höllenbewohner rufen, O Malik, لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكِ. Dein Herr soll unserem Leben ein Ende setzen. Möge Allah uns davor schützen und bewahren. Und was für ein Zustand muss man sein, dass man sich nichts anderes wünscht als den Tod. Und wir kennen das schon in diesem Leben von Menschen, die sich das Leben nehmen, weil sie keinen anderen Ausweg finden aus dem Schmerz, in dem sie sich befinden. Wie wird es dann mit dem Schmerz der Höllenbewohner sein? Malik alayhi salam ist auch für das Feuer in der Hölle zuständig. So sagte der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, الَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ. Derjenige, der das Höllenfeuer schürt, ist Malik, der Höllenwächter. So viel zu Malik alayhi salam. Und schauen wir uns dazu dann die nächsten namentlich erwähnten Engel im Koran und Sunna. Das sind Munkar und Nakir. Munkar und Nakir, Befragung im Grab. Diese zwei Engel werden den Verstorbenen im Grab drei Fragen stellen. Und wenn der Prophet a.s. uns das schon mitgeteilt hat, dann sollte ein jeder Mensch sich auf diese drei Fragen vorbereiten. Die Antwort vorbereiten, sowohl im Wortlaut als auch mit Taten. Diese drei Fragen werden sein: Wer ist dein Herr? Man Rabbuk? Was ist deine Religion? Ma Dinuk? Und wer ist dieser Mann, der unter euch erweckt wurde? Das ist die Frage nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so berichtet uns Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn der Tote begraben wurde, kommen zwei schwarze Engel mit blauen Augen zu ihm. Der eine heißt Munkar, der andere Nakir. Im Koran Karim finden wir diese Namen nicht vor. So viel zu Munkar und Nakir. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erleichtern, diese Antworten auf diese Fragen. Denn Allah azza wa jal wird den gläubigen Menschen festigen, unterstützen und helfen, diese Fragen richtig zu beantworten. Der nächste Engel, der erwähnt worden ist, ist sowohl in der Sunna als auch im Koran Karim, ist Michael auf Deutsch und auf Arabisch Mikael. Was sind seine Aufgaben? Es wird gesagt, dass Michael für Regen und Pflanzen zuständig sei. Und er habe auch Unterstützer bei diesem Auftrag. Das heißt, er ist der Verantwortliche in diesem Bereich, aber es gibt auch andere Engel, die ihm dabei unterstützend beiwirken. Eine einzige Überlieferung erwähnt diese Aufgabe, nämlich diejenige, in der die Juden den Propheten sallallahu alaihi wasallam Fragen stellten. Darin heißt es unter anderem, sie sagen: Eine Frage bleibt noch. Wenn du diese beantwortest, leisten wir dir den Treueschwur. Es gibt nämlich keinen Propheten, ohne dass es einen Engel gab, der ihm die Nachrichten übermittelte. Teile uns mit, wer dein Gefährte ist. Er antwortete: Gabriel a.s. Sie sagten: Gabriel ist derjenige, der den Krieg, den Kampf und die Strafe bringt. Er ist unser Feind. Hättest du Michael gesagt, der mit der Barmherzigkeit, den Pflanzen und dem Regen herabkommt, aber daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal den folgenden Vers in Surat al-Baqarah herabgesandt: Man kana aduwan li Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbik. Das heißt, wer auch immer Gabriel Feind ist, so hat er ihn, den Koran, auf dein Herz hinabgesandt. Bis zum Ende der Aya, eine von Surat al-Baqarah, Vers 97. Ja, in dieser Geschichte wird erwähnt, was für Aufgaben Mikael hat, alayhi salatu wassalam. Allerdings als Aussage der Juden und nicht des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und da könnte man argumentieren und sagen, da er das nicht verworfen hat, stimmt es. Aber trotzdem hat diese Überlieferung noch eine Schwachstelle. Und deswegen heißt es, ist es schwierig, diese Überlieferung dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zuzuschreiben. Er wird praktisch erwähnt, aber als Unterstützer, das ist authentisch, haben wir gesehen im Hadith, wo der zu Abu Bakr und Umar sagte, zu Abu Bakr und Ali sagte: Mit dem einen von euch ist Jibril, mit dem anderen von euch ist Mikael. Das sind auf jeden Fall Engel, die die gläubigen Menschen im Kampf unterstützen. Seine Erwähnung im Koran, sein Name im Koran, kommt an einer einzigen Stelle vor, Surat al-Baqarah, dem bereits zitierten Vers 98. من كان عدوا لجبريل وميكائيل ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل wer Allah seinen Engel und seinen Gesandten und Gabriel und Michael Feind ist, so ist Allah den Ungläubigen Feind. Wie ist das Gleiche, was wir über Jibril gesagt haben, alaihissalam, auch gilt auch für Michael. Dieser Name die gab es schon vor der Botschaft des Koran al-Karim, den Völkern vor uns. Und offensichtlich stammt er eben aus anderen Sprachen, die übernommen worden sind. Und dann haben die Araber diesen Namen unterschiedlich ausgesprochen. Unter anderem haben wir im Koran al-Karim Mikail und Mikail und Mikael. Und dann haben wir ihn auch in anderen Versionen, im Arabischen kann man auch sagen, Mikail oder Mikael. Mikail oder Mikael. Das war's. Dann haben wir die Engel Harut und Marut. Harut und Marut werden im Koran al-Karim explizit erwähnt, im 102. Vers von Surat al-Baqarah. Lesen wir dazu den Vers. Und sie folgten dem, das heißt sie, gemeint sind die Kinder Israels zur Zeit von Suleiman a.s., die nicht an ihn glauben wollten. Sie folgten dem, was die Teufel unter der Herrschaft Salomos, das ist Suleiman auf Arabisch, den Menschen verlasen. Nicht Suleiman, nicht Salomo war ungläubig, sondern die Teufel waren es, indem sie die Menschen der Zauberei unterwiesen und in dem, was auf die beiden Engel in Gestalt von Männern in Babel, Babel ist eine Ortschaft im heutigen Irak, Harut und Marut herabgesandt worden war. Das heißt, irgendetwas haben sie als Offenbarung erhalten. Die beiden Engel, Harut und Marut. Und sie beide unterwiesen niemanden in der Zauberei, ohne zu sagen, wir sind nur eine Versuchung. Wir sind eine Prüfung. Farabisch, innama nahnu fitna. So werde darum nicht ungläubig. Denn das Erlernen der Zauberei ist Unglauben. Das Beibringen davon, die Ausübung davon. Und so lernten sie von ihnen beiden das Zaubermittel, von diesen beiden Engeln, oder von diesen beiden Engeln Gestalt von Männern, womit man Zwietracht zwischen den Ehegatten stiftet. Doch können sie damit niemandem schaden, außer mit Allahs Erlaubnis. Weil ein Hinweis darauf ist, es gibt Sihr, Zauberei gibt es, und das bewirkt auch etwas, unter anderem eine wesentliche Sache, Streit, Zwietracht, und dann besonders zwischen den Ehepartner. Und sie erlernten, was ihnen schadet und nichts nützt. Und sie wussten doch, dass wer es erkaufte, diesen Seher erkaufte, am Jenseits wahrlich keinen Anteil hätte. Jemand, der am Jenseits keinen Anteil hat, das ist ein Höllenbewohner. Aus der Vorschützenbewohner. Wahrlich, oder fürwahr, wie schlimm ist das, wofür sie ihre Seelen verkauft haben, wenn sie es nur wüssten. Ja, über diesen Vers wird Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma folgende Aussage zugeschrieben. Er sagt, weil die Problematik im Vers ist ja was? Ist ja offensichtlich, auf der einen Seite ist das Erlernen und das Lehren des Sihr Kufr und auf der anderen Seite sind es zwei Engel, die das bekommen haben und weitergegeben haben. Und gleichzeitig sagen sie, innama nahnu fitnatun fala takfur. Das heißt, wir sind eine Prüfung, deswegen werde nicht ungläubig. Harut und Marut, sagt er in dieser Überlieferung, waren zwei Engel, die auf die Erde hinuntergesandt wurden, um unter den Menschen zu richten. Die Engel hatten nämlich über die Urteile der Menschen gespottet. Eine Frau bat die beiden um ein Urteil, woraufhin sie zu ihren Gunsten ungerecht urteilten. Das, als sie Richter waren, bat eine Frau diese beiden Engel um ein Urteil in einer Angelegenheit und sie haben zu ihren Gunsten ungerecht geurteilt. Danach wollten die zwei Engel wieder zum Himmel hinaufsteigen, doch es wurde ihnen verwehrt. Sie wurden vor die Wahl gestellt. Entweder eine Strafe im Diesseits oder im Jenseits. Und sie wählten die Strafe im Diesseits. Ma'mar berichtet, dass Qatada sagte, Qatada ist einer der kleinen Tabi'in. Sie lehrten den Menschen, sie lehrten die Menschen den Zauber. Ihnen wurde auferlegt, niemandem etwas beizubringen, ohne dabei zu sagen, wir sind nur eine Versuchung, so werdet darum nicht ungläubig. Diese, wie heißt es, was Qatada sagt, ist ja eigentlich nichts anderes als die Umschreibung dessen, was im Koran steht. Tayyib. Jetzt heißt es dazu, wir haben gesagt, diese Aussage wird Ibn Umar zugeschrieben. Diesen Bericht überliefert Qatada und Az-Zuhri mit einer Lücke über Abdullah ibn Umar. Ihr Überlieferung ist insgesamt Hassan. In manchen Büchern steht anstatt Abdullah Ubaydullah. Das heißt also, insgesamt kann man diese Überlieferung Ibn Umar radiallahu anhuma zuschreiben. Die Frage ist aber, wo hat er sie her dann? Wo hat er sie her? Und manchmal berichtet er über Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar, wie ich gesagt habe, war ein gläubiger Muslim zur Zeit der Sahaba, hat aber den Islam erst nach dem Tod des Propheten angenommen. Also er ist kein Sahabi. Und er war ein Gelehrter der Kinder Israels. Und hier ist eben die Wahrscheinlichkeit groß, dass er diese Sache über Ka'b al-Ahbar überliefert. Da heißt es, dass die Überlieferung deswegen nicht stimmt? Nein, das muss ja nicht bedeuten. Weil das, was im Koran offensichtlich steht, wird ja durch diesen Vers nur, Entschuldigung, durch diese Überlieferung über Ibn Umar oder über Ka'b al-Ahbar nur noch einmal in anderen Worten wiedergegeben. Als wollte man dir sagen, guck mal, das, was du liest, genauso war es auch. Das ist nicht irgendwie anders zu verstehen, als es dort geschrieben steht. Zusammenfassend lässt sich sagen, es gibt verschiedene Sachen, die darüber gesagt wurden. Einige Engel wunderten sich über die Sünden der Menschen und meinten, sie würden es besser machen, wenn sie auf Erde wären. Wir machen die Frage am Ende des Unterrichts. Schau mal, kurz vor. Also sie meinten, sie würden es besser machen, wenn sie auf Erden wären, als die Menschen. Zwei von ihnen stellten sich diese Herausforderung, Harun und Marut, ausgestattet mit menschlichen Eigenschaften, zeigten sie Schwächen und sündigten. Das entscheidende Punkt ist der, dass sie nämlich, als sie meinten, sie würden es besser machen als die Menschen, sie reden als Engel. Aber Engel essen nicht, trinken nicht, haben keine Bedürfnisse nach Frauen und so weiter. Okay? Aber jetzt, wenn ihr auf die Erde geht, ihr müsst die gleichen Eigenschaften haben wie die Menschen, sonst macht das ja keinen Sinn. Und als sie die gleichen Eigenschaften bekamen wie die Menschen, sündigten sie dann genauso wie die Menschen. Deshalb mussten sie zur Strafe auf der Erde bleiben und Allah ordnete ihnen an, die Menschen als Versuchung, den Zauber zu lehren, sie aber gleichzeitig davor zu warnen. Hat das die Anordnung Allahs Azza wa Jalla? Genauso fragst du dich ja, wieso hat der Allah Azza wa Jalla den Shaitan erschaffen? Als Versuchung für die Menschen. Wieso hat Allah Tabaraka diese Engel geschickt mit der Zauberei? Als Versuchung für die Menschen. 4.7. Ridwan. Ridwan und andere nicht authentisch überlieferte Namen. Der Engel Ridwan gilt als Wächter des Paradieses. Also als wie der von der Hölle war, Malik. Dieser Name kommt in keinem authentischen Hadith vor. Dasselbe gilt für Azrael. Azrael, so nennen viele den Todesengel. Ja. Und ich, wie wir gesagt haben, wenn wir sagen, es gibt dafür keinen authentischen Hadith, das bedeutet, man sollte sich zurückhalten. Man dann sagt, es wird gesagt, dass er so heißt. Manche sagen, er heißt so. Aber man sollte nicht sagen, der Todesengel heißt so oder der Wächter des Paradies heißt so. Weil diese Aussage, als wäre sie yani, was ist, die Wahrheit, ist problematisch, wenn man das nicht untermauern kann. Jetzt haben wir alle, inshallah, alle Engel erwähnt, die namentlich im Koran und in authentischen Hadithen des Propheten vorkommen. Wenn euch noch ein anderer Name einfällt, Ich freue mich darüber, das zu ergänzen. Die Frage ist, wer ist der edelste aller Engel? Dass die Engel nicht alle gleich sind, entnehmen wir aus dem Vers. Allah sagt, Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. Allah erwähnt sich aus den Engeln Gesandte und auch aus den Menschen. Ebenso sagt Allah tabarak wa ta'ala, sinngemäß, der Messias, Jesus, wird es nicht verschmähen, ein Diener Allahs zu sein. Auch nicht die nahegestellten Engel, al-Malaika al-Muqarrabun. Also gibt es auch Malaika, die nicht Muqarrabun sind. Richtig? Schauen wir uns die folgende Überlieferung von Rifa'a ibn Rafi' radiallahu ta'ala anhu, der an der Schlacht von Badr teilgenommen hatte, sagte, Gabriel a.s. kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragte ihn, wie siehst du jene von euch, die an der Schlacht von Badr teilgenommen haben? Was meinst du zu den Sahaba unter euch, o Gesandter Allahs, die an der Schlacht von Badr teilgenommen haben? Er antwortete, sie gehören zu den Besten unter den Muslimen. Da sagte Jibril a.s. und ebenso verhält es sich mit den Engeln, die in Badr dabei waren. Welche drei Engel kennen wir, die bei Badr dabei waren? Wer kann sich mal erinnern?
Jibril, Mikael und Israfil.
Okay, genau. Jibril und Mikael und Israfil. Deswegen, wenn jetzt die Gelehrten reden über die Reihenfolge der Engel, wer der beste Engel ist und so weiter, kann man das aus dem Hadith entnehmen. Und auch schon allein an der Tatsache, dass sie namentlich im Koran erwähnt sind, ist ein Hinweis auf ihre Besonderheit. Aber nicht auf, dass sie, aber es, wie gesagt, das sind Hinweise, das sind keine klaren, eindeutigen Belege. Warum? Weil wenn du sagst, wenn du diese Beweisführung so anwenden würdest, erstens, es steht nicht da, aber es steht der Name da, also ist es was Besonderes. Aber ist die bloße Erwähnung eines Namens im Koran ein Beweis, dass diese Person eine besonders gute Person ist? Sie ist eine besondere Person. Aber was haben wir?
Lahab.
Abu Lahab. Tamam? Als Gegenstück dazu. Und da fällt mir ein, wer ist der einzige Sahabi, der namentlich im Koran Karim erwähnt wird? Der einzige Sahabi, der namentlich im Koran erwähnt wird. Ha. Wie viele Hände gehen hoch? Heißt jemand von euch so? Heißt jemand von euch so? Wer heißt so wie der Sahabi, der im Koran erwähnt? Gibt es keine? Schade, es wäre die Möglichkeit, dich zu verewigen. Okay, wie heißt er?
Zayd.
Zayd. In Surat Al-Ahzab, der einzige, der namentlich erwähnt wird. Und er ist trotzdem nicht der Beste von den Sahaba, radiallahu ta'ala. Ja, und auch diese Bittgebete, ja, in denen die drei erwähnt werden. Okay, der edelste von ihnen allen, sagen die Ulama, ist derjenige, also das ist ja der Punkt. Was macht einen Menschen edel? Was macht einen Engel edel? Ja, das, was er tut. Und diese Aussage, so einfach sie klingt, aber nur darum geht's. Du bist. Yani, du siehst zwar aus, wie du aussiehst, aber das ist alles nicht dein Verdienst. Du bist der, deine Taten sprechen für dich. Und Jibril a.s. hat eben die edelste aller Aufgaben gemacht. Und zwar die Worte Allahs tabaraka ta'ala weitergegeben. Können wir daraus vielleicht ableiten, dass wenn du auch unter den Menschen der edelste sein möchtest, sollst du dich auch darum kümmern, die Worte Allahs weiterzugeben. Hat der Prophet sallallahu alaihi nicht gesagt, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ. Die Besten von euch sind die, die den Koran lernen und lehren. طيب. Aus dem Koran entnehmen wir das natürlich, dass es Jibril ist, in Surat Al-Qadr, die Allah auswendig spricht, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. Es kommen die Geister und der Engel أشوف الناس كومن دي هنجن ودي جايست. دي جايست ist جبريل عليه الصلاة والسلام. كنت auch bei Übersetzen übrigens direkt reinschreiben. Das war gar nicht so eine schlechte Angelegenheit. طيب. Schauen wir uns den folgenden Hadith an, bei dem auch Jibril alayhi salatu wasalam eine besondere Rolle zukommt. Dazu gehört übrigens auch, dass Jibril alayhi salam mit dem Propheten sallallahu alayhi wa sallam die Nacht- und Himmelsfahrt gemacht hat. Weil das ist ja nicht jetzt irgendwie Überrömung der Worte Allahs, sondern die ganze Reise. Aber auch der folgende Hadith, Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte, wenn Allah, der Segensreich und Erhabene, einen Diener liebt, dann ruft er Gabriel und spricht, Allah liebt wahrlich den Sohn so, so liebe auch du. Warum ausgerechnet Jibril a.s.? Ja, direkt von Allah zu Jibril, warum er? Und darum liebt auch Gabriel ihn. Daraufhin ruft Gabriel den Bewohnern des Himmels zu, Allah liebt den Sohn so, darum liebt auch ihr ihn. So lieben ihn die Bewohner des Himmels. Und daraufhin wird er auch von den Menschen auf der Erde geliebt. Oder akzeptiert oder anerkannt. Yudha lahu al-qabulu fil ard. Wenn er was sagt, die Leute hören ihm zu. Wenn er etwas geben will, die Leute nehmen von ihm. Die weisen ihn nicht ab, die erkennen ihn an. Und dieser Hadith zeigt nicht nur die Stellung Jibrils alayhi salam bei Allah tabaraka, sondern zeigt auch, liebe Geschwister, dass der Gläubige das liebt, was Allah liebt, und das verabscheut, was Allah verabscheut. Und das ist eine Selbstverständlichkeit unter den Engeln. Wie könnten sie Allah lieben und gleichzeitig einen Menschen lieben, den Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt? Und diese Sache ist für uns ein Maßstab, auch auf Erden. Ja? Also wenn du schaust in dein Umfeld, du hast deine Freunde, deine Freundinnen, du hast deine Kameraden um dich herum. Wen von ihnen magst du, liebst du? Aber ja, ist das ein Mensch, der auch Allah ta'ala nahe ist? Oder ist es ein Mensch, der Yawm al-Qiyamah, du wünschst dir, dass zwischen ihm und dir so viel Platz ist wie zwischen Osten und Westen? Die Beziehung der Engel zu Allah tabaraka ta'ala. Erstens einmal die Stellung der Engel bei Allah. Die Dienerschaft al-Ubudiyya ist die edelste Stellung, die man bei Allah einnehmen kann. Wir haben natürlich zwei Formen der Ubudiyya. Die eine Form der Dienerschaft, also Ubudiyya, die wir alle haben, weil wir Geschöpfe Allah sind. Aber das ist ja in dem Sinne keine Leistung von unserer Seite. Und auf der anderen Seite gibt es die Ubudiyya, das heißt diejenigen, die Allahs Diener sind, nicht nur im ersten Sinne, sondern auch in dem Sinne, dass sie das tun, was Allah ta'ala ihnen gebietet. Das heißt, der Bereich, ob sie wollen oder nicht, dafür wird man ja nicht belohnt. Du wirst nicht belohnt dafür, dass du weiß aussiehst oder schwarz aussiehst oder was auch immer. Aber du wirst dafür belohnt, ob du betest oder eben nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet im Koran manchmal diejenigen Menschen, die er besonders gerne mag oder Geschöpfe, als Abd, als Diener. Warum? Weil sie tatsächlich die Gottergebenheit ausleben. Unter anderem in dem Vers in Surat al-Isra, Preis sei dem, der seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte zur fernsten Gebetsstätte reisen ließ. Und wer ist sein Diener hier? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ja. Und hier auch bezeichnet Allah subhanahu wa ta'ala die Engel als seinen Diener. Vielmehr sind sie, die Engel, geehrte Diener. Ibadun mukramun. Tayyib. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte einmal zu Gabriel, Gabriel, was hindert dich daran, uns öfter zu besuchen? Was hindert dich daran, uns öfter zu besuchen, als du es jetzt tust? Dann sagte er, da wurde offenbart. Sagte er, das heißt, Ibn Abbas sagt, da wurde offenbart, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْنِ رَبِّكَ. Wir Engel kommen nur auf den Befehl deines Herrn hernieder. Sein ist alles, was vor uns und was hinter uns ist und was dazwischen ist. Warum wird diese Überlieferung in diesem Zusammenhang? Weil die Dienerschaft, Al-Ubudiyyah, zeigt sich dadurch, dass man die Befehle Allahs ausführt. Und dann sagte Ibn Abbas radiallahu anhu, das war die Antwort für Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, Jibril hat nicht einmal selbst geantwortet, sondern Allah hat für ihn geantwortet. Was für eine Ehre. Tayyib. Die Verherrlichung, aber dieser erste Punkt, warum wurde der erste Punkt die Dienerschaft der Engel? Weil manche Menschen dieser Sache verfallen sind und sie haben angefangen, die Engel anzubeten. Und vielleicht ist das auch der Grund, oder die alten Araber, was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, die Engel sind die Töchter Allahs. Das ist ja die Vergöttlichung. Ja. Und vielleicht auch in anderen Religionen kam diese Vielgötterei, dieser Polytheismus, genau daher, dass die Menschen die Engel zu Göttern erhoben haben. Und Allah ist am besten beschaffen. Irgendwo muss sie herkommen. Die Verherrlichung und Anbetung des Herrn durch seine Engel. Die Engel sind uns Vorbild. Das ist einer der Vorteile oder einer der Gründe, warum der Glaube an die Engel so wichtig ist für uns. Weil die Engel uns Vorbilder sind hinsichtlich der Verherrlichung Allahs Azza wa Jal, Ta'zim, und hinsichtlich der Anbetung, die eine Folge ist des Ta'zim. Denn wenn ich jemanden verherrliche, dann ist die Anbetung eventuell eine zweite Folge davon. Salman al-Farisi radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, am Tag der Auferstehung wird die Waagschale aufgestellt. Wenn man die Himmel und die Erde wiegen würde, würde beides zusammen darin Platz finden. Die Engel werden sagen, oh Herr, für wen wird hier gewogen werden? Yani, wer ist so groß, dass, für was, für wen ist das? Die Engel werden sagen, oh Herr, für wen wird hier gewogen werden? Allah, der Erhabene, antwortet, für jedes meiner Geschöpfe. Für jedes meiner Geschöpfe, für das ich es will. Da sagen die Engel, gepriesen seist du. Gepriesen seist du, wir haben dich nicht so gedient, wie es dir zusteht. Dann wird die Brücke über die Hölle errichtet, wie eine Klinge. Das heißt, so dünn und so schmal und so scharf wie eine Klinge. Die Engel werden sagen, wen wirst du über die Hölle überqueren lassen? Wen wirst du die Hölle überqueren lassen? Da antwortet er, jedes meiner Geschöpfe, für das ich es will. Daraufhin sagen die Engel, Subhanak, ma'abatnaka haqqa ibadatik. Gepriesen seist du, wir haben dir nicht so gedient, wie es dir zusteht. Wenn Sünden, natürlich auch ein schöner Hinweis aus einem anderen Hadith, yani, weil jemand kann sich fragen, warum sind die Waagschalen so groß? Wenn du sagst, Subhanallah, wie groß ist der Lohn bei Allah dafür? Oder Alhamdulillah. Heißt es im Hadith Alhamdulillah Tanda ul-Mizan? Ja, das heißt, füllt die Waagschale. Alhamdulillah. Oder es füllt aus alles, was zwischen Himmel und Erde ist. Also, wir brauchen diese Waagschale. Sollten wir deswegen nicht Allah viel mehr Lob preisen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und deswegen sollte eigentlich die Zunge möglichst immer Allahs gedenken. Ob das das Lesen des Koran ist oder die Lobpreisung des Propheten, die Lobpreisung Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Wenn sündenfreie, stets gehorsame Engel den Erhabenen nicht so anbeten, wie es ihm gebührt, wie steht es dann wohl um uns? Engel, die Sachen gesehen haben, die wir nicht gesehen haben. Die Kenntnis haben über Allah, die Kenntnis, die wir nicht haben. Und die sagen, gepriesen seist du, oh Allah, wir haben dich nicht so angebetet, wie es deiner gebührt. Diese Überlieferungen, der gläubige Mensch, der sich damit beschäftigt, das Mindeste, was es bei ihm verursacht, ist, dass er nicht überheblich wird, sondern dass er unterwürfig wird. Und dass er nicht denkt, dass etwas Besonderes ist und dass er versteht, dass alles abhängig ist eigentlich vom Willen Allahs tabaraka wa ta'ala. Wie er sagt, egal was man sich nicht vorstellen kann, wie manche, was es Sahaba und Propheten gefragt haben in Überlieferung, wie sollen die Menschen Yawm al-Qiyamah auf ihren Gesichtern laufen? Was war denn die Antwort des Propheten? Derjenige, der sie hat laufen lassen auf den Beinen, kann sie auch laufen lassen auf den Gesichtern. Fertig. Der Gottesdienst der Engel. Wissen wir das? Wie die Engel uns ein Vorbild sind im Tasbih, in der Lobpreisung Allahs Ta'ala, auf das wir inshallah ta'ala Allah mehr lobpreisen, als wir es in der Vergangenheit getan haben.
Bismillah, Salatu wassalam ala Rasulina. Der Gottesdienst der Engel, Lobpreisung, Tasbih. Diejenigen, die den Thron tragen, diejenigen, die in seiner Umgebung sind, lobpreisen ihren Herrn und glauben an ihn, bitte ihn um Vergebung für diejenigen, die glauben. Unser Herr, du umfasst alles in deiner Barmherzigkeit und deinem Wissen. Und die Engel lobpreisen ihren Herrn. Siehe auch Surat al-Anbiya. Sie werden aufgrund ihrer häufigen Lobpreisungen Musabbihun, Lobpreisende, genannt. Sie sagen über sich selbst: Und wahrlich, wir sind die tatsächlich Lobpreisenden.
Also es gibt der wesentliche Grund, warum Allah über die Engel sagt, dass sie Allah lobpreisen, ist was? Dass wir ihn nachmachen, oder nicht? Dass wir ihn nachmachen. Deswegen, wenn du nach dem Salah Subhanallah sagst, Alhamdulillah sagst, Allahu Akbar sagst, war das alles eine Nachahmung dessen. Aber der eine will viel machen, der andere will weniger machen. Der eine will Allahs Gedenken bei Tag und bei Nacht, um so zu sein wie auf die Stufe der Engel. Er sagte doch, dass derjenige, der den Koran ausgezeichnet liest, ist zusammen mit den gütigen Engeln. Oder nicht? Und das Lesen des Koran ist eine Form von Dhikr. Das ist sogar die beste Form von Dhikr. Aber diese Sachen, damit wir ihnen nachmachen. Weiter, der Tasbih.
Der Tasbih ist nach der Rezitation des Koran die beste Form des Dhikr. Abu Dharr radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde, welche Worte die besten sind. Da antwortete er sallallahu alaihi wasallam: Diejenigen, die Allah für seine Engel oder Diener ausgewählt hat, Subhanallahi wa bihamdihi.
Naam, Subhanallahi wa bihamdihi. Wir sagen das oft, Subhanallahi wa bihamdihi. Wie kann man das übersetzen? Ich sage dir, der Ausdruck lässt sich auf zwei Arten übersetzen. Ich preise Allah und lobe ihn mit seinem ihm gebührenden Lob. Subhanallah wa bihamdihi. Yani was wa bihamdihi? Was wortwörtlich heißt, gepriesen sei Allah oder ich preise Allah und mit seinem Lob. Das heißt, und ich lobe ihn oder ich preise ihn mit seinem ihm gebührenden, ihm zuständigen Lob. Oder ich preise Allah, indem ich ihn mit seinem ihm gebührenden Lob lobe. Subhanallah wa bihamdihi usabbihuhu, sozusagen. Wa bihamdihi usabbihuhu. Weiter.
Subhan ist ein anderer Ausdruck für Tasbih oder Tansih. All diese Begriffe drehen sich in Bezug auf Allah darum, dass man ihn verherrlicht bzw. lobt und von allen Mängeln freispricht. Denn Subhan stammt von Sabah, was auf Arabisch ein Synonym für Bu'd ist und Entfernung bedeutet.
Na, sie sagen, hoch erhaben ist er. Weit entfernt ist er von dem, was die Menschen über ihn sagen. Wenn Allah was über die Mushrikin sagt im Koran, an manchen Stellen sagt er Subhanallah. Ja, weit weg. Also was die über ihn sagen, das ist überhaupt gar nicht vergleichbar mit dem, wie er ist, Subhanahu wa ta'ala. Weit entfernt sind sie von der Wahrheit. Ja. Die Gebete. Die Gebete haben wir schon gesprochen. Tawaf. Tawaf gehört zu den Sachen, durch die Engel Allah ta'ala anbeten. Und da haben wir über Al-Bayt al-Ma'mur gesprochen. Al-Bayt al-Ma'mur. Qatada ibn Du'ama, ibn Di'ama, der Tabi'i sagte, man hat uns erzählt, dass der Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam eines Tages zu seinen Freunden sprach: Wisst ihr, was das vielbesuchte Haus ist? Sie antworteten: Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Da sprach er: Es ist eine Moschee im Himmel über der Kaaba. Wenn sie herunterfallen würde, würde sie auf diese herunterfallen, auf diese Gemeinde, auf diese Kaaba, die wir haben. Darin beten jeden Tag 70.000 Engel. Wenn sie es verlassen, kehren sie nicht mehr zurück. Der Hinweis ist, die Kaaba macht darum Tawaf. Angst und Ehrfurcht. Die Engel sind uns ein Vorbild in Angst und Ehrfurcht. Yani, trotz ihrer gewaltigen Schöpfung, trotz ihrer Stellung, die sie bei Allah sowieso schon haben, was heißt sowieso schon haben? Vielleicht genau deswegen sagt Allah über sie, Ehrfurcht vor Allah haben von seinen Dienern eben nur die Gelehrten. Okay? Das sind die Gottesdienste der Herzen. Also das Herz macht Gottesdienste, genauso wie deine Hände und deine Füße, dein Salat, wenn du machst, machst du Gottesdienste. Aber die Gottesdienste im Herzen, das sind die entscheidenden Gottesdienste. Das sind die entscheidenden Gottesdienste. Und deswegen ist das wahre Wissen ist nicht, dass man ein Buch auswendig kann und da viel darüber reden kann oder so. Das wahre Wissen ist das, was zur Gottesfurcht führt, was zur Chashia führt, zur Ehrfurcht führt. Und wenn es wenig ist, aber es führt zur Ehrfurcht, zur Khashya, dann hast du was davon. Ansonsten ist es einfach eine Information wie ein Computer und du hast nicht wirklich etwas davon. Allah sagt, Azza wa Jalla, فَلَا تَخَافُونَ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Das ist der Hinweis. Der wahre Glaube führt dazu, dass man Allah fürchtet. Ansonsten denke ich, der sündig bei Tag und bei Nacht und sich nicht schämt vor Allah, wo ist bei ihm die Gottesfurcht? Wo ist die Khashya? Wo ist der Khauf? Diese Ibadah im Herzen ist bei ihm nicht vorhanden. Schauen wir uns an, wie bei den Engeln der Fall ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: In der Nacht, in der man mit mir zur höchsten Engelschar hinaufstieg, Al-Mala' al-A'la, Al-Mi'raj-Nacht, sah ich Jibril alayhi salam wie einen abgenutzten Teppich vor lauter Ehrfurcht. Vor lauter Ehrfurcht vor Allah, dem Erhabenen und vor dem Liegen. Liegen, wenn er auf dem Boden war. Alayhi salatu wassalam. Der Vergleich mit dem Teppich rührt daher, dass dieser gewissermaßen am Boden klebt und Jibril lag vor lauter Ehrfurcht flach auf dem Boden. Auch in diesem Leben ein Mensch, wenn er Angst hat, wenn er sich fürchtet vor einem Publikum zum ersten Mal spricht, kommt der weiche Knie, der kann nicht stehen. Kann sein, er fällt um. Toll. Wenn Allah Azza wa Jalla etwas offenbart, fallen die Engel vor Ehrfurcht in Ohnmacht. Weil die Worte Allahs sind schwer. Wenn Allah Azza wa Jalla das Lesen des Koran uns nicht leicht gemacht hätte, würden wir diese Worte nicht lesen können. Ibn Mas'ud sagte, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Allah eine Offenbarung ausgesprochen hat, hören die Engel ein Gerassel vom Himmel wie von einer Kette, die über einen glatten Stein gezogen wird, wodurch sie wie vom Blitz erschlagen umfallen. Sie bleiben dann in diesem Zustand, bis Gabriel alaihi wasallam zu ihnen kommt. Wenn Gabriel zu ihnen gekommen ist und der Schrecken von ihren Herzen genommen wurde, sagen sie: O Gabriel, was hat dein Herr gesagt? Dann sagt er: Die Wahrheit. Dann sagen sie: Die Wahrheit, die Wahrheit. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns über besondere Engel im Koran al-Karim. Das sind die edelsten Engel. Al-Mala' al-A'la. Al-Mala' ist die Schar, die Versammlung, die Ansammlung. Al-A'la kommt von Ali. Ali ist hoch, Al-A'la ist der Höchste. Und hier geht es um die höchste Engelschar. Die höchste Engelschar, das heißt die bei Allah ist der Baraka wa Ta'ala, die höchsten Positionen einnimmt. Und Allah sagt im Koran, مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Ich hatte kein Wissen über die höchste Schar, als sie miteinander stritten. Imam Mubarak Furi sagt, wieso?
Imam Mubarak Furi sagte, rahimallah, das sind die nahegestellten Engel, Mala sind die edlen Adligen, die die Sitzungen bereichern und für die man Ehre empfindet. Sie wurden als aufgrund ihres hohen Aufenthaltsortes oder ihrer hohen Stellung bei Allah, dem Erhabenen, als Höchste bezeichnet. Es wird überliefert, dass die Engel miteinander diskutierten, wenn sie über eine Angelegenheit keine Erläuterung erhalten haben. Ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte: Heute Nacht erschien mir im Traum mein Herr, der segensreich und erhabene und schönster Gestalt. Ich denke im Schlaf und sprach: O Muhammad, weißt du, worüber die höchste Engelschar diskutiert? Ich antwortete: Nein. Da legte er seine Hand zwischen.
Ich denke im Schlaf, das ist eine Unsicherheit des Überlieferers, weil diese Überlieferung könnte sich auch abgespielt haben in der Mi'raj-Nacht. Heute Nacht erschien mir mein Herr, der Segensreiche, in schönster Gestalt. Manche Ulama sagen, dass in der Mi'raj-Nacht gemeint. Ja? Deswegen, das ist nicht ganz sicher, ob das im Schlaf war oder in der Mi'raj-Nacht. Aber das ist nicht entscheidend. Warum? Weil die Träume der Propheten sind Offenbarungen von Allah. Weiter.
Da legte er seine Hand zwischen meine Schultern, sodass ich ihre Kühle bis zu meiner Brust oder in meinem Nacken spürte.
Na, das heißt, Allah fragt den Propheten, weißt du, worüber die höchste Engelschar diskutiert? Er sagt, nein, ich habe darüber keine Kenntnis, ich weiß nicht, was sie diskutieren. Und dann legte Allah subhanahu wa ta'ala seine Hand zwischen die Schultern des Propheten, sodass ich ihre Kühle bis zu meiner Brust oder in meinem Nacken spürte. Und was passierte in dem Moment? Da wusste ich,
was in den Himmel und was auf der Erde ist.
In dem Moment wusste ich alles. Diese Frage konnte ich also beantworten, was Allah subhanahu wa ta'ala mir gestellt hat. Dann fragte er mich erneut: O Muhammad, weißt du, worüber die höchste Engelschar diskutiert? Ich antwortete ja. Jetzt plötzlich wusste er es, alayhi salatu wassalam. Über die Sinnleistung, Al-Kaffarat. Das sind das Verweilen in der Moschee nach den Gebeten. Ja, du hast Salat gemacht, Salat al-Jama'a in der Moschee gebetet, du bleibst in der Moschee länger. Das ist als Sinnleistung gerechnet, subhanallah. Zu Fuß zu den Gemeinschaftsgebeten zu gehen, besser als zu reiten. Das ist anstrengender, aber es ist besser für jeden Schritt. Und die Gemeinschaftsgebete sind wertvoll. Man sieht, was das Problem unser einer ist. Er fragt: Muss ich in der Moschee beten? Ist es Gemeinschaftsgebet Pflicht? Darum geht es doch gar nicht. Die Pflichten, die Pflicht sind, sind die Pflicht für dich oder für Allah? Sind doch für dich. Such doch du nach den Möglichkeiten. Stell dir vor, das gäbe es gar nicht, diese Möglichkeit. Stell dir vor, das Gemeinschaftsgebet gäbe es nicht. Jeder betet zu Hause. Wo sind denn deine Hasanat? Wo willst du deine Sünden ablegen? Es geht doch hier um Kaffarat. Kaffarat sind Sühneleistungen. Und dann sagt er, und den Wudu gründlich auszuführen, durchzuführen, auch wenn es unangenehm ist. Wer dies tut, lebt gut und stirbt in gutem Zustand. Wer dies tut, diese Sachen tut, die der Prophet gesagt hat, der lebt gut, der hat ein angenehmes Leben, sorgenfreies Leben, ohne Probleme. Das sind die Lösungen. Und stirbt in gutem Zustand. Du willst ein gutes Ende haben, so bekommst du ein gutes Ende. Wenn du das Sünden des Propheten folgst und explizit die hier erwähnten Dinge. Dann sagt er, mit seinen Sünden verhält es sich gerade so, wie am Tag, an dem seine Mutter ihn geboren hat. Wenn er auf diese Sachen achtet. Tayyib. Weiter.
Möglicherweise diskutieren bzw. streiten sie darum, wer die jeweiligen Taten zu Allah emporheben darf, oder sie beneiden die Menschen um die Wohltaten, die Allah ihnen erweist, oder aber sie disputieren über die Rangstufen der guten Taten.
Na, es gibt auch andere Überlieferungen, ja, darüber, also was sie alles, worüber sie diskutieren, streiten. Ja.
Wir kennen weder eine namentliche Erwähnung noch die Namen der Engel, die zur höchsten Schar gehören. Wobei ein bereits zitierter Hadith darauf hinweist, dass die Gabriel a.s. zu ihnen gehört.
Ja, also das ist, welche Engel sind das jetzt, Al-Mal A'la? Welche sind das? Allahu A'lam. Die genauen Namen davon kennt nur Allah Tabarak Ta'ala. Aber er sagt, es gibt einen Hadith 96, der schon erwähnt hat. Welcher Hadith war das? Hier sind wir. In der Nacht, in der man mit mir zur höchsten Engelschar hinaufstieg, sah ich Gabriel. War das ein Hinweis? Ein Hinweis, nicht eindeutig, ein Hinweis dort, dass er zu ihnen gehört. Weil er aufstieg dorthin und Jibril war ja auch dort. War auch dort dabei. Und die Tatsache, dass er überhaupt dahin durfte, zeigt ja auch schon seine Stellung, die er gehabt hat. War es kein eindeutiger Beweis, aber es ist ein Hinweis darauf, Allahu A'lam. Diese Engel sind es, die ihre Meinung bekundeten, als Allah sie über seine Absicht, Adam zu erschaffen, informierte. Ja? Weil Allah sagt, ich bin dabei, auf der Erde einen Statthalter einzusetzen. Da sagten sie, willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt? Und so weiter. Woher wissen wir das? Ja, im Tafsir, Qatada, rahimahullah, sagt über die Aussage Allahs, مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ عَلَى. Ich hatte kein Wissen über die höchste Schar. Damit sind die Engel gemeint. Sie stritten in Bezug auf Adam, als dein Herr zu ihnen sagte, ich werde ein menschliches Wesen aus Lehm erschaffen. Und er las dann die Verse weiter. Ich bin dabei, auf der Erde einen Statthalter einzusetzen. Das ist der Vers aus Surat al-Baqarah. Ja. Und er las diese Verse alle. Das heißt, er sagt diese und er sagte am Ende, hierüber stritt sich die höchste Engelschar. Ja, das wird Tafsir. Und Imam Qatada, der Imame, der Tabi'in im Tafsir. Beim Streit, von dem in diesen Versen die Rede ist, handelt sich somit um einen anderen als den im Hadith erwähnten. Tamam. Ich muss auf die Uhr gucken. Wann ist das Adhan von Ma'asim hier? Dann machen wir jetzt hier Stopp, Barakallahu Fikum. Und ich schaffe dann nach dem Asr-Gebet machen wir die vierten Unterrichtsstunden.